Die Lesung für diesen Tag, die entnehme ich dem Psalm 40 nach der Übersetzung von Bruns. Es ist ein Psalm Davids. Ich habe geduldig auf den Herrn gewartet. Da hat er sich zu mir gewandt und hat mein Beten erhört. Er zog mich aus der Grube des Verderbens. Er stellte meinen Fuß auf Felsenboden und machte meine Schritte wieder sicher. Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. Das werden viele sehen, darüber erschrecken und Vertrauen zum Herrn fassen. Glücklich zu preisen der Mensch, der seine Zuversicht setzt auf den Herrn, der sich nicht mehr zu den stolzen Menschen hält, noch auf treulose Lügner baut. Mein Herr und Gott, du hast uns viel Gutes getan. Deine Wunder und Heilsgedanken erkennen wir wohl. Keiner ist dir auch nur von Ferne ähnlich. Deinen Willen zu tun, o Gott, ist mir eine Freude. Deine Weisungen sind in meinem Herzen. Ich verkünde deine Heilstat in einer großen Versammlung. Ich kann meine Lippen nicht mehr verschließen, denn du, Herr, weißt es. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich sprach laut von deiner Treue und Hilfe. Ich schwieg nicht von deiner Gnade und Wahrheit vor der großen Gemeinde. Soweit der Text aus dem 40. Psalm. Wissen wir eigentlich, wer wir wirklich sind? Was so in uns steckt? Ich meine nicht meine Stärken oder Schwächen oder den Charakter. Ich meine unsere DNA. Diese Makromoleküle mit der sperrigen Bezeichnung Desoxyribonukleinsäure, die unsere Erbinformationen enthält. Diese DNA sagt aus welchen Genen wir gestrickt sind, was uns zu dem Menschen macht, der wir sind. Eine spannende Sache, oder? Man hat mir erzählt, was meine Vorfahren waren, wo meine Familie herkommt. Und im vergangenen Sommer war ich mit Matthias, unserem Sohn, an einer ganzen Anzahl von norddeutschen Plätzen, an die mein Vater versetzt wurde und ich bis zu meinem 9. Lebensjahr lebte. Die haben mich sicher als Kind geprägt. Trotzdem stelle ich mir manchmal die Frage, ob es in meiner genetischen Anlage irgendwelche Besonderheiten gibt. Gibt es eine außerordentliche Begabung, Fähigkeit, die ich nicht entdeckt habe? Aber natürlich macht meine DNA allein mich nicht aus. Sie ist allenfalls so etwas wie eine biologische Visitenkarte. Sie sagt nichts über mein Wesen, meinen Charakter, meine Prägung und schon gar nicht über meine geistliche Haltung. Ich weiß, dass ich mehr bin als nur die Summe aus ein paar Zellen. Meine Erziehung, mein soziales Umfeld, meine Ausbildung, meine Freunde, die Gesellschaft. All das hat Einfluss darauf, wer ich bin. Vor allem aber weiß ich bin ein Kind Gottes. Das bin ich unabhängig von meiner DNA. Das steht auch nicht auf meiner Visitenkarte. Durch die Vergebung von Gott angenommen zu sein als sein Kind, das ist ein Wunder. Dass der heilige Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und sich hingab, um mir zu vergeben, das ist das größte Wunder. Meine Sünde wurde einmal nicht nur in den Papierkorb geschoben, sondern gelöscht, ausgetilgt, für immer. Und dann immer wieder, vorausgesetzt, ich erkenne sie und bekenne sie. Karl ist Christ geworden. Seinen Arbeitskollegen hänseln. So, Karl, du bist nun Christ. Dann sündigst du jetzt nicht mehr. Doch, ich habe auch noch Sünde, ist seine Antwort. Was nützt dann dein ganzes Christsein, lautet die erstaunte Gegenfrage. Und jetzt sagt Karl einen ganz wichtigen Satz. Früher suchte ich die Sünde. Heute fliehe ich vor ihr. Sie holt mich aber manchmal ein. Gottes Zusage der Vergebung ist dann kein Freibrief der Sünde, aber er vergibt mir, wenn ich sie bekenne. Zurück zur Visitenkarte. Man stellt sich einem anderen oder einer ganzen Gruppe vor, die einen nicht kennt. Sie sagt nichts über die Persönlichkeit ihres Übergebers. Sie beschreibt nicht sein Wesen, sein Können, seine Fähigkeiten. Allein die Form ihrer Gestaltung, die Wahl der Papierqualität, des Schrifttyps, der Farbe, des Designs, vielleicht noch eines Logos, eines Familienwappens, eines Monogramms, könnte etwas von der Herkunft ihres Besitzers preisgeben. Und trotzdem, die Visitenkarte informiert nur über die Kontaktdaten und gegebenenfalls die Profession, Beruf. So ging es auch mit dem ersten Wunder, mit dem sich Jesus seiner Welt auf dem Hochzeitsfest zu Kana vorstellte, als Wundertäter. Das Wunder wird nicht beschrieben oder gar erklärt. Es bezeugt einfach, wer Jesus ist. Er ist der, der Anteil an der Majestät Gottes hat. Zum ersten Mal stellt er sich dafür als der vor, der Wunder tun kann, indem er aus 600 Liter Wasser Wein macht. Und zwar den besten. Welch eine Visitenkarte. Der Kirchenvater Hieronymus lebte 347 bis 420 nach Christus. Eine Zeit, die man sich jetzt mal eben merken muss. Bis 420 nach Christus. Von dem Kirchenvater wird nämlich die Anekdote erzählt, dass ihn ein Zweifler fragte, ob denn die Hochzeitsleute diese ungeheure Menge von 600 Litern ausgetrunken hätten. Darauf soll Hieronymus geantwortet haben, nein, wir trinken noch alle davon. Wie gesagt, bis 420 Jahre nach Christus. Ob er damit nun den Messwein meinte, den der Priester bei der Eucharistie trank, ist nicht bekannt. Aber man weiß, dass er die Wunderkraft der Vergebung meinte, die bis heute jedem gilt, der zu Jesus kommt, um sie anzunehmen. Eben wie den besten Wein. Verspielen wir das nicht. Dann können wir diese Geschichtszahl 420 nach Christus wieder vergessen. Die Predigt wird sie uns näher bringen, die Visitenkarte Jesu.
Wenn jemand neu eine Firma eröffnen will oder auch nur ein neues Produkt auf den Markt gebracht werden soll, dann ist der erste Eindruck oft entscheidend. Die Art und Weise, wie man selber aussieht, wie man auftritt, wie man ein Produkt anbietet, entscheiden in dieser Reihenfolge über das Interesse von potenziellen Käufern, bevor sie sich überhaupt mit dem Produkt selber auseinandersetzen. Die eigene Persönlichkeit wirkt dabei stärker als irgendwelche gedruckte Visitenkarten oder Präsentationshilfen. Zu Beginn seiner Wirksamkeit, also ganz am Anfang, gibt Jesus mit seinem Wesen, seinem Leben und seinem Handeln auch so eine erste lebendige Visitenkarte ab. Das kann man lesen in diesem Text, der in den evangelischen Kirchen an diesem Wochenende gepredigt wird. Es steht in Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie die Juden sie für vorgeschriebene Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand, dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon und es war Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich davon getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Soweit dieser Text, in dem das erste Wunder Jesu beschrieben wird. Ich habe der Predigt das Thema gegeben, die Visitenkarte Jesu, weil es einfach so einen ersten Eindruck vermittelt über das, wie Jesus ist. Und zu diesem ersten Eindruck möchte ich einiges sagen. Da geht es zunächst einmal um diese äußerliche Situation. Und bei der äußerlichen Situation fällt auf, etwas, was man den Leuten hier überhaupt nicht sagen muss, in der Gegend, wo ich vorher zu Hause war, sehr wohl. Nämlich, Jesus feiert mit. Er ist anscheinend auch lebenslustig. Wenn man das so sieht, Jesus hat gerade seine ersten Jünger berufen, Johannes und Andreas. Johannes war vom Täufer, also von Johannes dem Täufer, auf Jesus hingewiesen worden und zu ihm geschickt worden. Andreas kam mit dazu und der Andreas hat dann den Petrus wieder mitgebracht. Unterwegs hat man den Philippus noch getroffen und der Nathanael ist von Jesus überzeugt worden, weil Jesus ihm einiges sagen konnte, was er sonst nicht hätte wissen können. Das waren die ersten Jünger, die Jesus hatte zu diesem Zeitpunkt. Und schon da ist Jesus da, wo die Menschen sind. Und wenn in einem Ort, so war das damals üblich, wir kennen das auch heute noch von den türkischen Hochzeiten oder was auch immer, wenn irgendwo eine Hochzeit stattfindet, dann muss die riesengroß gefeiert werden. Und das war im Judentum genauso und das war auch nicht nur ein Tag, so wie bei uns, sondern diese Hochzeit dauerte in der Regel mehrere Tage bis zu einer ganzen Woche lang. Und Jesus ist bei dieser Hochzeit, zumindest zu diesem Zeitpunkt, dabei. Und das, obwohl er dort eigentlich kaum was ausrichten kann. Er steht nicht im Mittelpunkt, er kann da nicht predigen, er kann da nichts Großartiges tun. Und trotzdem ist er da. Und er ist da zu dem Zeitpunkt, wo gerade etwas schiefgegangen ist. Nämlich, der Wein ist alle. Das war damals genauso peinlich, wie es heute hier wäre. Und Jesus ist aber auch jemand, der sich in die Strukturen seiner Zeit, in das, was damals gelebt wird, ganz normal einordnet. Er ist ganz loyal. Er versucht nicht auf eigene Faust zu handeln, sondern er weiß, nur dann, wenn mein Vater im Himmel mir einen Auftrag gibt, nur dann habe ich etwas zu tun. Da er das noch nicht getan hatte am Anfang, ging da zunächst mal gar nichts. Aber als er weiß, dass etwas geschehen wird, verhält er sich zunächst einmal ganz ruhig. Er sorgt nur dafür, dass die großen Wasserkrüge, die normalerweise dastehen, damit die Leute, die kommen, sich die Füße und die Hände waschen können. Ich habe nur so ein Bild mit braunen Krügen gefunden. Die Originalkrüge waren weiß damals, aber ich war ehrlich gesagt zu faul, bei meinen 2000 Dias das Richtige zu suchen und es dann rauszuziehen. Übers Internet habe ich kein passendes Bild gefunden, aber ich habe dort Fotos gemacht von diesen Krügen, nicht von denen speziell in Kanas, sondern von denen, die im Jerusalem-Museum in Jerusalem stehen, die dort frisch ausgegraben waren. Das sind so Steinkrüge, wie auch der Text schon deutlich macht, zwischen 80 und 120 Liter fassen die. Normalerweise hat man zu Hause nur einen davon. Aber für eine Hochzeit, wenn viele Leute kommen, leiht man sich in der Nachbarschaft die Steinkrüge, damit die Leute auch in der Lage sind, sich die Füße zu waschen. Und Jesus sorgt jetzt dafür, dass diese Steinkrüge gefüllt werden, dass sie bis oben hin voll gefüllt werden mit Wasser. Und nachdem das passiert ist, bittet er denjenigen, der zuständig ist für die Verteilung des Essens, zuständig ist für all diese Sachen, und sagt dem, kontrollier mal, oder bittet einen Diener, dem was zu bringen, und er soll das dann probieren und dann entscheiden, was damit passiert. Jesus hat nicht gesagt, da ist jetzt Wein drin, gib es einfach weiter, sondern er weiß, das ist nicht sein Job. Dafür sind andere zuständig und verantwortlich. Und er geht auch nicht über deren Verantwortung hinaus. Und er nimmt diese menschlichen Entscheidungen, die damals getroffen werden, genauso ernst wie unsere Entscheidungen, die wir heute treffen. Wichtig auch, das sich bewusst zu machen. Er nimmt unseren Willen ernst. Aber, und das ist das andere, Jesus gibt im Überfluss, großzügig. Ich weiß nicht, der wievielte Tag von der Hochzeit war, wie lange die Hochzeit noch geplant war. Deswegen auch diese alte Geschichte aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, ob wir wirklich immer noch von dem Wein trinken oder ob der damals ausgetrunken wurde, das kann ich auch nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber für mich geht es einfach darum, das deutlich zu machen. Jesus sieht, da sind 6 Steinkrüge, die machen wir jetzt einfach voll. Dann wird es reichen. Egal, ob da was übrig bleibt oder nicht, spielt keine Rolle. Aber es fällt auf, der Kellermeister, der jetzt diesen Wein probiert hat, diesen neuen, der vorher nicht da war, geht dann zu dem Bräutigam und sagt ihm hier, sag mal, was hast du denn gemacht? Man gibt doch den Gästen den guten Wein zuerst und holt nicht den hinterher aus dem Keller. Das ist nicht fein, was du da gemacht hast. Und da der auch nicht weiß, wo der Wein herkommt, wird sich das wahrscheinlich irgendwann rumgesprochen haben, was da passiert ist. Aber es ist eine interessante Sache. Jesus tut hier etwas, was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Wenn der Wein alle ist, ist er alle. Und wenn die Leute nach der Zeit nach Hause gehen, ist auch nicht schlimm. Da muss man doch nicht dafür sorgen, dass jetzt ausgerechnet so etwas Unwichtiges wie Wein in großer Menge noch dazugegeben wird. Aber es wäre nicht Gott, wenn er das nicht tun würde. Und das ist einfach das Besondere auch an diesem ersten Wunder, was Jesus tut. Gott handelt weit mehr als das, was nötig ist. Er gibt im Überfluss. Und das, obwohl der Wein nicht mal zu den Grundbedürfnissen gehört. Und für manche Leute ja ein ganz großes Ärgernis ist, wie ihr wisst. Es gibt ja eine Reihe Christen in verschiedenen Ländern dieser Erde, für die das Trinken von Alkohol grundsätzlich tabu ist. Und die tun sich alle schwer mit dieser Geschichte. Die einen sagen, ja, das ist wahrscheinlich nur Traubensaft gewesen, das war kein Wein. Komisch ist aber dann die Aussage von dem Kellermeister, der dann gesagt hat, wenn die Leute betrunken sind, dann gibt man ihnen eigentlich den schlechteren Wein. Das heißt, die hatten schon genug Intus. Und vom Traubensaft kriegt man höchstens Blähungen, aber wird nicht betrunken davon. Und das ist einfach die Sache. Deswegen, man sollte dann schon ehrlich sein und auch sagen, in der Bibel sorgt Jesus dafür, dass Wein im Überfluss da ist. Muss man dann schon gucken, auch wenn man weiß, dass Wein einem Menschen durchaus auch zum Verhängnis werden kann. Und da muss man dann schon von der ganz anderen Seite drangehen. Aber als Jesus hier sein erstes Wunder tut, gibt er einfach im Überfluss. Und das ist das, was bei den Leuten zunächst mal hängen bleiben soll. Und auch wenn wir genauer hingucken, stellen wir fest, dass Jesus ganz genau das tut, was sein Vater ihm sagt. Als Maria, seine Mutter, ihm sagt, kümmere dich, weiß ich wirklich nicht, was die gedacht hat. Hat sie gemeint, geh mal nach Hause, hol eine Schubkarre und bring ein paar Flaschen mit? Weiß ich nicht, denn Jesus hatte noch kein Wunder getan. Oder ob sie geahnt hat, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo Jesus das erste Mal etwas tun wird, was über das Normale hinausgehen wird. Vielleicht hat sie es schon geahnt, ich weiß es nicht. Aber Jesus weiß ganz genau, wann der Vater im Himmel handeln möchte und er kann dem nicht vorgreifen. Diese Abhängigkeit vom Vater ist für ihn viel, viel wichtiger, als er jetzt ein großes Ding zu machen. Und er weiß einfach und sagt seiner Mutter, es tut mir leid, aber du hast nicht das Recht, mir hier in dieser Situation was zu sagen. Das steht dir nicht zu. Und deswegen, für Jesus zählt nur einer, wenn es um brenzliche Sachen geht, nämlich der Vater im Himmel. Und er lässt sich einbauen zu genau dem Zeitpunkt, wo der Vater im Himmel das will. Und deswegen muss Jesus auch nicht selbst irgendwelche Wege suchen. Sie ergeben sich. Er muss nicht irgendwo extra hingehen, damit er was tun kann. Sondern die Leute sind da. Die Situationen ergeben sich ganz automatisch. Und er vertraut darauf, dass der Vater im Himmel handeln wird. Das war das allererste Wunder. Ich mich versuche, so in seine Situation zu versetzen und zu überlegen, wie muss es ihm da gegangen sein? Was ist, wenn da nichts raus wird? Wenn die Leute das Wasser schleppen und das Wasser im Krug ist und der Kellermeister daraus trinkt und fragt, wollt ihr mich, was auch immer, aber das kann man nicht trinken, das Zeug, das ist Wasser. Jesus vertraut und er weiß, Gott macht keine Fehler. Und er weiß, dass Gott, wenn er handelt, immer gut handelt. Er braucht auch für sich selbst keinen Testversuch, um mal selber zu probieren, ob es auch wirklich funktioniert hat. Auch das tut er nicht. Er probiert nicht erst selber. Sondern er weiß, der Vater im Himmel hat gesagt, und so habe ich es gemacht, und dann wird es auch sein. Dann brauche ich das nicht mehr zu hinterfragen. Dann läuft das so. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für unser Leben, den wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Wir können nur das tun, was der Vater im Himmel letztendlich uns an Fähigkeiten, an Möglichkeiten gibt. Und nur zu dem Zeitpunkt, wo er das möchte, nicht sonst. Alles andere bringt nichts. Funktioniert vielleicht, aber es bringt nicht das, worum es eigentlich geht. Im dritten Teil geht es mir darum, deutlich zu machen, dass die Fähigkeiten, die Jesus hatte, einfach über das Natürliche weit hinausgehen. Und dieses Übernatürliche ist das, was in der ersten Gemeinde eine ganz, ganz große Rolle spielte. Sie erlebten, wie Gott Wunder tut, auch als die Jünger zusammen waren, als Jesus nicht mehr da war nach Pfingsten. Sie erlebten, wie Gott handelt, wie Gott Menschen tot umfallen ließ. Die versuchten nur ein wenig Gott zu betrügen und die anderen so ein bisschen, ja, sich selbst besser darzustellen, als sie in Wirklichkeit waren. Sie erlebten, wie Kranke gesund wurden. Sie erlebten, wie Petrus aus dem Gefängnis herausgehen konnte, obwohl alles zu war. Obwohl die Wachen davor standen und es nicht möglich war. Und sie selber überhaupt nicht glaubten, dass es sein könnte, dass er wirklich herauskommt. Das waren die Erfahrungen, die die Jünger in der ersten Zeit, die Nachfolger Jesu in der ersten Zeit gemacht haben. Gott handelt, auch durch Menschen. In diesem Fall ging es zunächst mal nur darum, Wasser zu Wein zu verwandeln. Helmut hat es vorhin schon gesagt, wie das passiert ist. Steht nicht im Text, brauchen wir nicht wissen. Das Wunder selbst tritt auch hinter der Botschaft völlig zurück, es geht nicht um den Wein. Es wird nicht gesagt, welche Sorte es war und wird nicht mal gesagt, ob es ein süßer oder ein trockener war. Nicht mal, ob es rot oder weiß war, das interessiert nicht. Spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, dass Gott etwas getan hat. Er hat etwas, was da war in diesem Krug, verändert. Er hat aus dem, wo nur Wasser drin war, etwas gemacht, wo ein berauschendes Getränk hinterher da war. Und zwar kein schlechtes, sondern ein wirklich Gutes. Und dieses Wunder hat mehr Wirkungen, als nur, dass die Leute genug zu trinken hatten. Die hätten es wahrscheinlich nicht mehr gebraucht. Die Feier ist gerettet, auch das ist ganz schön, aber das andere, was hier nur so ganz nebenbei bemerkt wird, dass die Leute staunten über das, was Jesus getan hat, da fängt etwas an, was sich dann im Laufe der Zeit, die Jesus auf dieser Erde umhergezogen ist, gepredigt hat, Wunder getan hat, damit seine Autorität bezeugt hat, immer wieder und wieder wiederholt hat. Jesus ist derjenige, der kommt, damit er in den Menschen Glauben wirkt, damit es möglich wird, dass Menschen glauben können. Das war der Grund für die Wunder Jesu. Und seine Visitenkarte belegt, dass Jesus der Beauftragte Gottes ist, dass er wirklich der ist, der gekommen ist. Und nicht alle Eigenschaften von Jesus werden in diesem Text beleuchtet, ganz klar. Das kommt im Laufe der Zeit noch vieles dazu. Deswegen ist der Begriff Visitenkarte eigentlich auch überhaupt nicht passend. Aber mir fiel in dem Fall auch nichts Besseres ein. Nur um das so deutlich zu machen, Jesus stellt sich vor mit ganz, ganz interessanten Sachen. Dass er lebensfroh ist, dass es für ihn selbstverständlich ist, mit auf die Hochzeit zu gehen und mit dort zu feiern. Dass er loyal ist, niemand anderem vorgreift, niemandem einfach so die Autorität wegnimmt. Dass er großzügig ist und mehr gibt, als gebraucht wird. Aber auch, dass er abhängig ist von seinem Vater im Himmel. Und dass alles, was er tut, dazu dienen soll, dass wir Menschen dem Vater vertrauen. Und Jesus bewirkt auch heute noch Wunder, damit Menschen an ihn glauben können. Leider nicht immer da, wo wir das gerne hätten und so, wie wir das gerne hätten. Aber das war schon bei Jesus so. Selbst Maria, die wohl schon geahnt hat, dass etwas dran war, wusste nicht, was, wann, wie kommt. Und so geht es uns heute auch manchmal. Und deswegen tun wir gut daran, unseren Vater im Himmel zu bitten. Und wenn wir Leute haben, für die wir beten, gehört das dazu. Es ist wichtig. Und wenn dieses Wunder nicht von jetzt auf gleich passiert, sondern über einen langen Zeitraum, ist doch gut, ist alles in Ordnung. Nicht immer handelt Gott so, wie wir das gerne hätten, aber er handelt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns umsehen, wir leben in einem Land, in dem die meisten Menschen, und ich meine jetzt nicht nur 60%, sondern ich würde sagen mindestens 95% unserer Bevölkerung, nicht glauben, dass Gott heute ganz real in konkrete Situationen eingreift. Die meisten Menschen glauben überhaupt nicht mehr daran. Und ich glaube, das ist meine Erfahrung und auch das, was ich gelernt habe im Laufe der Zeit, es ist wichtig, dass wir Gott vertrauen lernen wieder, so wie Jesus das getan hat, dass zu der richtigen Zeit auch das passiert, was über das Normale hinausgeht. Denn Jesus ist nicht normal. Er ist nicht nur ein Mensch, er ist nicht nur jemand wie wir, sondern er ist der, der diese Welt verändert. Er ist der, der größer ist. Er ist der, der alles in seinen Händen hält. Und deswegen können wir mit ihm auch unseren Weg gehen. Amen. Lasst uns miteinander beten, ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du unser Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort zu uns redest und uns aufmerksam machst auf Sachen, die wir vielleicht schon lange wissen und kennen und die uns trotzdem nicht bewusst geworden sind. Ich bitte dich darum, dass du in unser Herz hineinredest und uns hilfst, wirklich auch mit so offenen Ohren auf dich zu hören, auf das, was du deutlich machst. Damit wir zur richtigen Zeit an dem richtigen Ort sind. Wir sind nicht in der Lage, so wie Jesus, so perfekt alles zu tun. Und wir machen auch manchmal Fehler. Aber du bist derjenige, der trotzdem auch in dieser Zeit handeln will. Und darum bitten wir dich. Lass uns deinem Wirken da nicht im Wege stehen. Lass uns nicht unsere Erfahrungen zur Grundlage machen. Niemand von den Leuten damals hatte es jemals erlebt, dass jemand aus Wasser Wein gemacht hat. Und trotzdem konnten sie es sehen und schmecken. Lieber Herr, und ich bitte dich darum, dass du auch uns wirklich offen machst für das, was du tun möchtest, damit noch vielen Menschen in unserer Umgebung wirklich geholfen wird. Herr, danke dafür, dass wir das glauben können. Danke dafür, dass du weiter an uns arbeitest und dass du uns auch gebrauchen willst in dieser Zeit, in der so vieles so schwer geworden ist, in der man uns einschränkt mehr und mehr. Und wir sehen trotzdem, dass auch unser Treffen, auch unser Miteinander in den Gemeinden nicht zu unserem Schaden war, sondern dass wir es brauchen und diese Nähe zu dir brauchen und auch die Nähe zueinander immer wieder. Und auch wenn unsere Regierung uns da deutlich macht, dass im Moment anderes wichtig ist, verliert das trotzdem nicht seine Bedeutung. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, wirklich richtig und gut zu handeln in dieser Zeit. Bewahre du uns, auch vor Krankheit. Auch das ist Wunder. Und ich bitte dich darum, dass du uns führst und leitest. Jetzt egal, wie es weitergeht und was jetzt kommen wird. Danke dafür, dass du bei uns bist und wir in deiner Hand geborgen auch nach vorne gehen können. Amen.